Ja, auch heute beschäftigen wir uns wieder mit einem Gleichnis Jesu. Und dieses Gleichnis Jesu handelt ja vom Himmelreich. Es ist ein Gleichnis über das Himmelreich. Jetzt könnte man das ja mit dem Himmelreich so verstehen, dass man sagt, naja, da geht es irgendwie so darum, dass wir schon mal einen Blick drauf werfen, wie später mal im Himmelreich sein wird. Das gehört auch ein bisschen dazu, aber dazu gehört auch, und das wird ja im Vater unser dann auch deutlich, wenn Jesus betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also wenn Jesus über das Himmelreich nachdenkt, dann geht es nicht nur darum, irgendwie so eine Ausschau zu halten auf das, was vielleicht und wie es vielleicht mal sein wird. Nein, es geht darum, dann auch für das Hier und Jetzt und für das Heute etwas davon abzuleiten, denn das ist das, was ja den gläubigen Menschen, den Christen auch ausmacht. Er lässt sich bestimmen und lässt sich seine Maßstäbe geben, eben nicht von dem, was gerade in der Welt passiert. Das bestimmt uns auch und da werden uns auch Maßstäbe vermittelt. Aber der eigentliche Maßstab und das, was uns bestimmen will und soll, ist eben das, was vom Himmelreich, von Gott herkommt. Und so ist das, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt über das Himmelreich. Er soll uns auch im Hier und Jetzt tangieren. Es ist nicht nur etwas für später. Und das, was wir gelesen haben gerade, dieses Gleichnis, oder was wir gehört haben, ist ja so ein Gleichnis, das nimmt uns auch mit auf eine ganz weite Reise. Und wenn wir darüber nachdenken, werden wir entdecken, oh, das hat etwas mit dem Hier und Jetzt und mit dem Heute auch wirklich zu tun, mit dem 21. Jahrhundert, also Themen, die hier vorkommen. Aber es nimmt uns auch mit zum Ursprung des Menschen hin, weil dort ein Problem dann auch beschrieben wird, was wir Menschen irgendwie haben. Und es ist so ein Menschheitsthema, was uns hier begegnet. Es geht ja in diesem Gleichnis von dem Schalksknecht. Und wenn ihr heute Nachmittag das vielleicht nochmal lest, dann lest auch ein paar Verse davor. Da geht es eben darum, dass Menschen aneinander schuldig werden. Also dass der Mensch an seinem Mitmenschen und dass der Mensch vor Gott schuldig wird. Und das ist eben so ein Thema, was auch bis zum heutigen Tage ja sehr relevant ist. Und vor allem dann auch die Frage, wie geht man damit um? Mit erlittener Schuld und wie geht man mit dem um, der an einem schuldig geworden ist? Darum geht es ja in dieser Geschichte. Und wir hören Petrus hier zu und er geht zu seinem Herrn und sagt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Wie oft muss ich meinem Mitmenschen vergeben, der an mir schuldig wird? Wie oft muss ich vergeben? Also man merkt schon an dieser Formulierung, dass der Maßstab, der für Petrus eben wichtig und wesentlich ist, eben ein anderer ist. Und er fragt nicht, wie oft soll ich vergeben? Das wäre vielleicht so unsere Frage. Wie oft soll ich das eigentlich noch irgendwie machen? Und dann kriege ich gesagt, so oft und dann, boah, und dann kann man darüber irgendwie sich unterhalten und streiten. Aber sollen ist nicht müssen. Also wenn ich etwas tun soll, dann ist das vielleicht so ein Wunsch, dann ist das so ein Anspruch. Aber das heißt ja dann nicht, ich muss. Also wenn mir so ein Schild auf der Straße dann sagst, hier sollst du anhalten, dann kann ich sagen, okay, aber vielleicht muss ich ja nicht. Und interessant ist schon eben, dass Petrus hier fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und es gibt eben so Themen im Leben, die haben so ein inneres Muss, weil an diesem Muss vorbei das Leben nicht funktioniert. Also ich kann ja natürlich danach fragen, wie oft soll ich eigentlich atmen oder soll ich überhaupt atmen? Die Frage könnt ihr euch ja stellen. Also wäre so ein bisschen für den CO2-Ausstoß vielleicht auch nicht ganz schlecht, dass man sagt, okay, wir hören jetzt alle auf zu atmen, weil ist gesünder. Für die Umwelt. Dann werden wir sehr schnell merken, das ist nicht die Frage, soll ich, sondern ich muss. Denn an diesem Muss vorbei funktioniert das Leben nicht. So ist das auch mit dem Essen und Trinken. Ich kann mir über die Menge und was ich essen ja Gedanken machen, aber ich kann mir auch überlegen, soll ich noch essen? Oder diene ich nicht der Umwelt besser, wenn ich aufhöre zu essen und keine Ressourcen mehr dadurch verbrate? Und wir werden sehr schnell merken, es ist eine schlechte Idee, ein schlechter Vorsatz, weil es gibt eben so dieses Innere, ein lebendiges oder zum Leben gehörendes Muss. Da kann ich nicht sagen, okay, soll ich. Und so ist das eben mit dem Atmen, so ist das mit dem Essen und auch mit dem Danachkommen. Da sagen wir ja, du, ich muss mal eben. Man kann das aufschieben, aber man kann nicht sagen, ich höre auf damit. So ist das manchmal im Leben. Also es gibt Dinge, da kriegen wir gesagt, mach das so, so solltest du das machen. Aber es gibt Dinge, die lauten eben so, du musst es machen, sonst funktioniert das Leben nicht. Und wenn Petrus danach fragt, wie oft er seinem Bruder vergeben muss, dann rückt er das eben genau da hinein, dass er sagt, das ist ein Thema, das ist lebensnotwendend. Das ist kein Thema, wo ich sagen kann, ja, okay, ich vergebe mal oder ich vergebe nicht, sondern das ist ein Thema, wenn du das nicht lernst und wenn du nicht vergeben kannst, wirst du Schaden nehmen. Nicht wie beim Atmen oder beim Essen, dass du dann irgendwann tot umfällst, aber es kann sein, dass eben das, was du dann verströmst in deiner Umwelt, eigentlich nur noch so den Hauch des Todes trägt. Und ich vermute mal, ihr kennt das ja auch aus unterschiedlichen Begegnungen an unterschiedlichen Orten, wo man dann in so Situationen reinkommt und irgendwie merkt, hier ist die Stimmung vollkommen voller Spannung, vergiftet. Irgendwie ist das eher so ein Hauch des Todes, so ein Duft des Todes, als irgendwie der lebendige Atem des Lebens. Und das hat eben oft etwas damit zu tun, dass Unversöhnlichkeit, dass unvergebene Schuld eben irgendwie im Raum steht und dass das Miteinander dann auch der Menschen, die dort zusammenkommen, prägt und ausmacht. Und so geht Petrus eben zu Jesus hin und fragt ihn, wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Und darauf antwortet Jesus eben mit diesem Gleichnis von diesem Schalksknecht. Eine relativ bekannte Geschichte. Jesus erzählt das so, ein König, also hier geht es natürlich um das Himmelreich, sagt, es ist Tag der Abrechnung und holt sich dann die Leute ran und die müssen dann gucken, was sie für Schulden haben. Und der Schuldner kriegt gesagt, du hast 10.000 Talente Schulden bei mir. 10.000 Talente, also ein Talent sind ungefähr so 6.000 Denare. Ein Denar ist so der Tageslohn für einen Tageslöhner. Und dann kriegt man so ein bisschen eine Vorstellung davon, um wie viel Geld es sich handelt. Und für die Menschen, die das damals gehört haben, die haben gesagt, boah, das ist ja eine Summe, ist ja eine Fantastillion. Also wir kennen das ja manchmal so bei Kindern. Also das ist so eine ganz viel eine Fantastillion. Und so haben die das damals auch gehört. Jetzt bei der Vorbereitung hatte ich mir gedacht, oh, die Zeiten ändern sich ja. Weil wenn man es umrechnet, sind das so ungefähr 250 Millionen Euro. Das ist die Hälfte von dem, was unser ehemaliger Verkehrsminister Herr Scheuer in seiner bescheuerten Art verursacht hat, was wir jetzt an Tollkollekt für die Pkw-Maut zahlen müssen. Also Zahlen ändern sich, ne? Und der Wert. Aber damals haben wir gesagt, da gibt es doch gar nicht so eine Zahl. Und dachte ich, nur ja. Und was macht man dann? Wenn man also so einen Schuldenberg vor sich hat, wir haben heute dann die Möglichkeit, dann in die Privatinsolvenz zu gehen. Ja, das hat dann auch Auswirkungen auf das Leben hier und jetzt, weil man muss dann erstmal den Gürtel enger schnallen, aber irgendwann wird dann nach 3 Jahren, also je nachdem wie es läuft, sind dann die Schulden auch weg. Das geht auf dem Finanzmarkt so. Aber es gibt eben auch jede Menge Schulden, die wir haben, die lassen sich so nicht tilgen. Die kann ich nicht durch eine Privatinsolvenz jetzt irgendwie loswerden. Und diesem Mann, der das hörte, war das vollkommen klar. Das ist etwas, das kann er nie bezahlen. Das wird er nie zurückbezahlen. Deswegen fällt er vor seinem Herrn, vor dem König auf die Knie und sagt, du, ich habe das nicht. Ich will es dir gerne irgendwie zurückbezahlen, aber ich kann das nicht. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, wie der Herr dann eben sagt, du, ich stunde dir das nicht nur, sondern ich mache einen Strich durch, dir sind deine Schulden vergeben. Die Schulden sind weg. Und jetzt muss man das mal, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Privatinsolvenz war, so dieses Aufatmen wirklich mal so ein bisschen nachvollziehen, wenn diese drückende Last der Schuld eben nicht mehr auf einen liegt, der Schulden nicht mehr auf einen liegt. Und so befreit verlässt der Mann eben dann diesen Ort, um dann rauszugehen, und dort trifft er eben einen von seinen Mitmenschen, von seinen Mitbrüdern, der ihm 100 Denare schuldet. Auch eine Summe, die ja nicht nichts ist, aber im Gegensatz zu 250 Millionen Peanuts. Und dann lesen wir, und jeder, der diese Geschichte dann liest oder hört, bekommt gleich ein komisches Gefühl. Wir lesen, wie dieser Mann dann hingeht und sagt, du, zahl mir das zurück. Und er sagt, du, ich kann es nicht, und bring Gründe dafür. Er sagt, ich will es dir zurückbezahlen, kannst du mir das nicht stunden? Er sagt, nein, ich habe ein Recht darauf, dass du die Schulden zurückbezahlst, und wenn du das nicht kannst, gehst du in den Knast. Und dann lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Und beim Hören dieser Geschichte merken wir gleich, das ist doch, was passiert denn hier? Was passiert denn hier mit diesem Mann, der jetzt auf der einen Seite so diese große Last genommen bekommt und dann nicht aufhört, seinen Mitmenschen, seinen Mitbruder auch weiterhin zu belasten? Was passiert denn hier? Und in der Geschichte weiter hören wir dann, wie der König das dann, wie ihm das zu Ohren bekommt und wie er echt knatschig ist und sagt, hör mal, was soll denn das? Und lässt ihn wieder antanzen und sagt ihm, du, das geht nicht. Und klagt dann bei ihm das wieder ein, was er von ihm zu bekommen hat. Und das ist schon eine interessante Geschichte und eine sehr leicht nachvollziehbare Geschichte, die uns hier begegnet. Petrus fragt ja, Herr, wie oft muss ich vergeben? Und sagt dann 7-mal und ist damit schon ganz gut dabei. 7 ist ja eine heilige Zahl, er hat von seinem Herrn ja irgendwie auch gelernt, weil nach jüdischem Verständnis ist es so, dass Gott die Sünde 2-3-mal vergibt, und dann muss man es aber geschnallt haben. Und er hat jetzt hier schon ein Niveau erreicht, das ja nicht schlecht ist. Und interessant ist, was Jesus darauf antwortet, er sagt eben nicht 7-mal, sondern 77-mal. Und das ist die Herausforderung. Davor lesen wir eben, wie in dieser Geschichte, oder haben wir eben gehört auch gerade, wie in dieser Geschichte es zu dieser Abrechnung am Ende nochmal kommt, in der deutlich wird, dass wenn du deinem Mitmenschen gegenüber als Gläubiger weiterhin auftrittst, wirst du vor Gott immer auch Schuldner bleiben. Ihm wurde die Schuld vergeben, aber er ist dann, und das sind ja die beiden Varianten, in denen wir als Menschen auch stehen, wir sind einmal auf der Gläubigerseite und einmal auf der Schuldnerseite. Wir sind beides im Leben. Natürlich hat jetzt keiner sich bei uns 250 Millionen geliehen, vermute ich mal, aber wir sind immer beides im Leben. Wir sind Menschen, die schuldig werden, also Schuldner, und wir sind Menschen, bei dem andere Menschen eine Schuld haben. Das kann finanziell sein, aber das kann auch etwas anderes sein. Und das bringt Petrus eben hier ins Spiel und sagt, wie oft denn? Wie oft soll ich denn vergeben? Und Jesus macht dann deutlich, diese heilige Zahl, die hilft uns hier auch nicht weiter. Weil das Problem des Menschen ist ein tiefergehendes. Und der jüdische Hörer wusste sofort, worum es dann an dieser Stelle geht. Denn, und jetzt machen wir die Reise ganz zurück zum Ursprung des Menschen. Wir lesen im Buch Genesis, wie eben in dieser Geschichte von Adam und Eva, der Mensch einen Standortwechsel vornehmen muss. Also die Bibel beschreibt das ja so als Sündenfall, und der Sündenfall bedeutet, dass der Mensch auf einmal aus der Gegenwart Gottes, aus dem Angesicht Gottes herausgenommen wird als Schuldner und jenseits von Eden lebt. Und jenseits von Eden herrschen andere Gesetze. Jenseits von Eden, und das merken wir gleich bei Kain und Abel, funktioniert die Welt anders. Und der Mensch wird seinem Mitmensch eben zum, nicht mehr, ist eben nicht mehr Bruder, sondern wird ihn zum Feind, zum Mörder. Und Kain erschlägt seinen Bruder Abel und das ist das Erste, was passiert jenseits von Eden. Jenseits von Eden herrschen andere Gesetzmäßigkeiten als dort, wo das Himmelreich Gottes ist. Und wir kennen ja die Geschichte, wie Gott dann mit Kain ins Gespräch kommt und dann nach seinem Bruder fragt, und soll ich des Hüters Hüter sein? Das ist ja so die Frage dann von Kain, und dann kommt eben raus, was passiert ist, und Kain wird dann auch vertrieben und aus dem Land und sagt dann, ja, wer mich findet, wird mich töten. Weil ich jetzt so, und das ist ja das, die Geschichte mit dem Kainsmal, weil ich jetzt gezeichnet bin als der, der seinen Bruder getötet hat. Weil ich gezeichnet bin als der, der ein Menschenfeind ist. Und was macht man mit Menschenfeinden, bevor sie nochmal zuschlagen? Man sorgt für eine endgültige Lösung. Ja, wenn du das machst, sagt Kain, dann werden die Menschen mir nach dem Leben trachten. Und dann bekommt er eben dieses Mal und bekommt gesagt, nein, dir soll nichts passieren, wer an dir Hand anlegt, wer dich tötet, der soll 7-mal gerecht werden. So werden wir mit hineingenommen in die Urgeschichte des Menschen. Und ein paar Generationen später, also der Urenkel ist, glaube ich, Lamech, der ist ganz angekommen hier in dieser Welt jenseits von Eden. Der weiß, wie das Leben funktioniert. Ist der Erste, der Polygamie betreibt. Also Ada und Zilla sind seine Frauen. Und also er versucht das Leben durch seine Potenz und durch seine Möglichkeit und durch seine Kraft, dadurch, dass er andere bindet, dass andere sich bei ihm verschulden, eben dann zu stemmen. Und dann kommt es zu diesem ersten Lied in der Bibel, wo er dann seine Frauen auffordert, Ada und Zilla, hört zu, ich will euch etwas sagen. Kain wurde 7-mal gerecht. Ich aber soll 77-mal gerecht werden, wenn irgendjemand mir etwas Böses antut. Und wir merken so, nach diesen paar Generationen, so beschreibt die Bibel das, wie diese Spirale von Schuld und Vergeltung sich immer weiter auch potenziert und wie es hier zum Übermaß kommt von Hass und Vergeltung. Kain 7-mal hat Gott gesagt, ich aber sage euch, wenn es mir an den Kragen geht, wird 77-mal gerecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf die Problemfelder der heutigen Zeit so blickt. Was wir entdecken können, ist ja, dass wir eben darum immer ringen, dass die Vergeltung maßvoll bleibt und nicht die Vergeltung dazu führt, dass der Gegenschlag noch schlimmer wird. Das ist ja das Ringen auch immer in der Weltpolitik. Aber die Logik dahinter ist eben, tust du mir etwas, tue ich dir etwas, wirst du an mir schuldig, ja, dann werde ich es dir heimzahlen. Und das ist die Logik, in der wir Menschen stehen. Natürlich sind wir jetzt nicht gefragt, in der großen Politik da irgendwie eine Entscheidung zu fällen. Aber wir erleben das ja tagtäglich auch in unserem Leben, dass Menschen an uns schuldig werden. Dass jemand sich bei uns, wie auch immer, verschuldet. Und die Logik dieser Welt und das Prinzip dieser Welt ist eben, ja, kannst du machen, aber dann reden wir von Zinsen und von Zinseszins. Und das, was Menschen oder auch ganze Volkswirtschaften immer wieder in den Ruin treibt, ist diese Logik von Zins und Zinseszins. Die bricht am Ende einem das Genick. Auf dem Finanzmarkt, bei der Sparkasse, aber auch im richtigen Leben. Weil man kann auch Zins und Zinseszinsen für nicht monetäre Schulden einklagen oder bezahlen müssen. Und das ist das, was dann immer wieder passiert bei den Menschen. Was Und das ist ja die Beschreibung der Bibel. Was passiert jenseits von Eden? Der Mensch wird am Mitmenschen schuldig und wird vor Gott schuldig. Wir haben überhaupt keine andere Chance, sagt die Bibel. So sehr sind wir eigentlich verloren, in uns gekrümmt. Und dann ist eben die Frage, was dann passiert, wenn mir Unrecht widerfährt. Und dann kann ich eben darauf pochen und sagen, ich habe Recht und ich bin im Recht. Und das ist ja auch richtig. Aber dann beginnt die Spirale von Zins und Zinseszins und da wird noch mehr draufgepackt und noch mehr draufgepackt und noch mehr draufgepackt und ein Miteinander ist am Ende unmöglich. Und Petrus wusste das natürlich, weil er lebte ja auch in dieser Welt. Und das war damals so wie heute. Ich hatte jetzt die vergangene Woche im Kiezgarten ein Gespräch und das bewegt mich schon eben die ganze Zeit, wo ich dachte, Mensch, was ist mit dir passiert, dass du in deiner Vergeltung, in deinem Wunsch nach Vergeltung so unmenschlich wirst, so radikal wirst, so sehr das Leben des anderen negierst und verneint. Aber das ist eben das, was passiert. Und das kann man mit dem lieben Gott in der Klammer oder dem lieben Gott außerhalb seiner Lebensklammer machen. Wenn ich im Recht bin und du hast eine andere Meinung, dann bist du im Unrecht. So ist das. Wenn ich in dieser Welt auftrete und sage, ich habe Recht und du siehst es nicht auch so, ja, dann hast du Unrecht. Und das ist dann eben immer wieder das, was dazu führt, dass wir aufeinander einschlagen, dann eben manchmal mit den Fäusten und manchmal ein bisschen subtiler, aber weil wir ja sagen, du bist im Unrecht, ich habe doch Recht. Und wir können dann sagen, und wir haben den lieben Gott noch auf unserer Seite, ihr habt nicht Recht. Aber das wurde mir in dem Gespräch nochmal so deutlich und wirklich schmerzhaft auch deutlich, wozu das führt, zu was für einer Unmenschlichkeit dann auch dem Schuldner gegenüber. Und dann ist nichts mehr von Erbarmen, Barmherzigkeit, Verstehen, ins Gespräch kommen da, sondern da geht es nur noch, die haben und jetzt müssen wir. Und da muss man nur mal, ich mache dann leider kein Foto, weiß nicht, aber ich würde am liebsten dann ein Foto von den Gesichtern machen. Kennt ihr bestimmt so, wie hasserfüllt und mit verkniffenen Augen dann auch dafür gesorgt werden soll, dass das doch wieder Recht hergestellt wird, dass Gerechtigkeit kommt. Wir erleben das ja gerade in Israel, im Nahen Osten. Wer könnte denn sagen, wer jetzt hier Recht hat und wer nicht? Wer das Richtige tut und es maßvoll tut und wer nicht? Und man kann sich auf beide Seiten stellen und ja, hat irgendwie ja, dann auch keine Antwort mehr. Natürlich kannst du dich als Land nicht tagtäglich beschießen lassen und wir können das nicht nachvollziehen. Der Ruben war ja hier, wer mit ihm geredet hat, hat ja ein bisschen was auch davon von nachspüren können. Nachrichten kriegen wir ja genug davon, aber wenn Menschen das so erleben, natürlich kann man das als Land nicht zulassen. Aber wie geht man dann damit um? Natürlich kann man als Land nicht einfach sagen, ich halte dann auch die andere Wange hin. Das funktioniert nicht. Da haben Staatenlenker eine andere Aufgabe. Aber wie gehe ich denn dann damit um, so dass es maßvoll ist und nicht immer weiter dazu führt, dass die Spirale Schuld, Verschuldung, Zins, Zinseszins, Hass und was dazu gehört, sich immer weiter und immer schneller dreht. Lamech ist ein Paradebeispiel dafür, der sich in seiner Selbstgerechtigkeit und in sich selbst verkrümmt, jenseits von Gott und auch nicht mehr nach Gott fragen, hineingesteigert hat und sagt, wer mir etwas tut, der soll 77 Mal gerecht werden. Der liebe Gott ist da gnädig, der drückt beim 7. Mal schon Auge zu, aber bei mir ist es anders. Und dann erzählt ihm Jesus diese Geschichte. Und man fragt sich, Mensch, wie kannst du nur? Dir wurde so viel an Schuld erlassen. Wie kannst du nur? Und die Frage ist, wie kannst du nur? Wie kannst du nur mit irgendjemand in dieser Welt rechnen wollen? Im Recht sein wollen? Wie kannst du nur? Ich weiß, warum ich das kann. Weil ich bin ja da nicht anders. Weil ich für all das, was ich mache, auch das Böse, was ich tue, immer noch eine gute Begründung habe. Und wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann ist es meine Kindheit. Das, was ich falsch mache, ja, das tut mir leid und bereue ich. Aber ich kann auch eigentlich genau erklären, warum ich es falsch mache. Und ich würde euch das dann gern auch erklären, damit ihr es versteht und vielleicht sogar ein bisschen Mitleid habt mit mir, als dem, der an dir schuldig geworden ist. Ich kann das gut erklären. Wir hatten ja nicht nur Laskos Geburtstag, sondern auch Reformationstag. Martin Luther hat zu diesem Text auch etwas gepredigt. Das Reich Gottes besteht im Herzen, sagt er. Dort kann kein Gebot sein, oder man ist nicht unter der Herrschaft Christi. Dort sagen mir das Wort und der Geist, dass mir die Sünden vergeben sind und Gott gnädig ist, dass der Mensch dann barmherzig ist. Das steht allein im Herzen und nicht in der Hand, so wie mein Herz zu Gott steht. So steht es auch zum Nächsten. Es gibt Dinge in dieser Welt, die sollte man tun. Zum Beispiel am Hochzeitstag Strauß Blumen mit nach Hause bringen. Ich habe mich gestern beschwert, bitterlich bei meiner Frau. Also bei uns läuft einiges ein bisschen anders. Also bei uns kriege ich die Blumen und die Ines dann andere Sachen. Und ich kriege immer so eine Rose auf dem Schreibtisch. Weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Und gestern saß ich dann da und sah so die Rose und die war ziemlich, die hatte schon die besten Tage hinter sich. Und dann habe ich meine Frau gefragt, ich sage, ist das der Ausdruck für den Stand unserer Beziehung? Ein Tränchen in den Augen. Und was hat sie gemacht? Sie hat heute Morgen gleich eine neue gekauft. Es gibt Dinge, die sollte man tun. Zum Beispiel Blumen kaufen oder. Aber es gibt Dinge, die muss man tun. Zum Beispiel Blumen kaufen. Und man merkt sehr schnell an der Motivation, also die Ines würde mir einen Vogel zeigen, wenn ich sage, sie soll jetzt mal. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Sie muss. Nicht, weil ich es sage, sondern weil ihr Herz ihr das sagt. Und das ist der Unterschied. Ich kann natürlich etwas einfordern und sagen, das solltest du tun. Aber Luther hat das so wunderbar beschrieben, auch in diesem Text. Wenn du gesagt bekommen musst, du sollst das so und so tun, dann läuft da etwas schief, weil Vergebung ist eine Sache des Herzens und nicht zuallererst eine Sache der Hand. Wenn du es nicht auf dem Herzen hast, dass du deinem Bruder, deiner Schwester vergeben kannst und vergeben willst, dann hast du ein anderes Problem. Und Luther beschreibt das so, dann ist dein Herz nicht bei Gott. Denn er sagt, wenn dein Herz bei Gott ist, dann machst du als allererste Erfahrung, du stehst vor deinem König, splitterfasernackt und bloß und hast nichts zu bringen, außer das, was du in deinem Leben an Schuld und an Schulden angehäuft hast. Nichts hast du zu bringen. Und dann merken wir auch noch das, was wir dann vorlegen wollen, dass das oft etwas ist, was ja auch viel mit Eigenruhm und zu tun hat. Nichts, sagt die Bibel, haben wir zu bringen. Aber dann begegnet dir dort ein Herr, der sagt, dir ist deine Schuld vergeben. Und wie wichtig sind diese Worte und das zu hören. Deswegen haben wir es ja beim Abendmahl auch eingeführt. Dir ist deine Schuld vergeben. Davon leben wir in der Beziehung zu Gott. Und das ist auch mit unserer Aufgabe, zu vergeben. Und dort, wo ich diese Erfahrung mache, dass da ein Gott sei, der gnädig ist und der mich immer voller Gnade ansieht, wird in mir das Herz verwandelt werden. Und wenn dann mein Bruder und meine Schwester kommt, dann werde ich schnell sein im Vergeben. Weil ich weiß, dass wir alle miteinander von nichts anderem leben, dass ich von nichts anderem lebe. Und das ist etwas, was man sich so als Maßstab auch für sich irgendwie nehmen kann, für den Umgang mit den anderen. Und Jesus sagt ja, mit dem Maß, mit dem du vermessen wirst, vermiss auch die anderen. Der Maßstab, den Gott an dein Leben anlegt, heißt Gnade. Punkt. Nicht erst ein bisschen Gnade und dann gucken wir nochmal, sondern der Maßstab, der angelegt wird an dein Leben, heißt Gnade. Punkt. Und dann ist eben die Frage, welchen Maßstab ziehst du hervor? Selbstgerechtigkeit? Mir muss? Und. Oder bist du dann der, der sagt, mir wurde so viel vergeben. Natürlich vergebe ich dir. Was soll ich denn sonst tun? Ich muss das tun, nicht weil es jemand sagt, sondern weil ich es auf dem Herzen habe. Und ich will es tun und ich will mich daran erinnern lassen, weil ich bei Lamech sehe, was aus seinem Leben geworden ist, wo ich diesen Maßstab aus dem Leben streiche. Und Jesus erzählt eben von diesem Maßstab im Reich Gottes und sagt, so wirst du dermaleinst vermessen werden. Das ist das, was über deinem Leben steht. Und jetzt ist die Frage, was schreiben wir über unserem Leben? Was schreibe ich über dein Leben? Was schreibst du über mein Leben? Und welchen Maßstab legen wir an? Jesus sagt, wer vom Himmelreich kommt, kennt nur einen Maßstab. Und dieser heißt Gnade, vergeben, loslassen. Amen.